Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 31, unsere zweite Folge unserer Serie Alles außer Aktien, wo wir mal alternative Anlageformen besprechen. Und letzte Woche hatten wir Gold, diese Woche geht es um Trading Cards. Heute sind es Ben und ich, das heißt, es wird ein bisschen unseriöser, weil Flo, der hier mal aufpasst, ein bisschen Seriosität reinbringt, ist nicht da. Und wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen, wie es so schön bekannt ist. Ben und ich, wir hatten schon zweimal, wo wir es gesagt haben, wir machen es ein bisschen unseriöser. Das erste war Gaming, dann haben wir über so Gambling und sowas eine Folge gemacht. Heute Trading Cards. Das ist praktisch eine Anlageform, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, aber wo man wirklich tatsächlich über die Jahre oder wenn man Glück hat, sogar noch schneller ganz gut Rendite machen kann. Und was halt der Vorteil ist, es könnte tatsächlich auch mehr Spaß machen, wenn man wirklich in der Thematik ist. Wenn euch Baseball interessiert, wenn euch Football interessiert, wenn ihr gerne Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon spielt oder wie alte Knochen wie ich, die noch Magic gespielt haben, dann ist das irgendwie so ein, dann könnte das euer Ding sein. So viel dazu als Einleitung. Feedback haben wir heute nicht. Und wenn wir es haben, haben wir es vergessen. Damit gebe ich das Wort an den Meister der Trading Cards, Ben.
Ich danke dir für die warmen Worte. Ja, es stimmt. Trading Cards als Investment. Es ist gar nicht mal so kurzweilig, dass Trading Cards als Investment gesehen werden. Ich werde auch gleich ein bisschen was zur Geschichte Trading Cards als Investment sprechen, aber wie Carsten schon gesagt hatte, vorneweg, was ist das Coolste an Trading Cards, ist der Spaßfaktor zusätzlich zu dem Investmentfaktor. Im Gegensatz zu irgendwelchen Börsencharts sich anzugucken, kann man hier wirklich ein Spiel draus machen, hier kann man wirklich etwas gemeinsam erleben, zum Beispiel ich als junger Vater zusammen diese Packs, also ihr werdet so ein paar Wörter die ganze Zeit hören, wie Packs und Trading Cards und Rating und sowas alles, also einfach gesprochen, ich denke mal, die meisten kennen sich noch früher aus von den Stickerkarten, die man früher so nach der Schule geholt hat, sei es in Panini-Fußballkarten oder halt für Disney irgendwelche Stickerkarten. Man hat die gerne aufgerissen so und dann hat man sich gefreut, wenn dann drei von den fünf Karten oder sieben Karten, die da drin waren, man noch nicht in seinem Stickeralbum hatte. Und genau das gleiche Gefühl hat man halt bei Trading Cards, wenn man halt sein Team aufmacht oder eben sein Lieblingsspieler drin hat. Ursprünglich, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Geschichte, hinein, kommt dieses Ganze wie so oft aus Amerika, aber eben auch kurz danach in Deutschland, kommt es aus dem Zigarettenhandel, weil früher gab es noch nicht so ein wirkliches Branding wie Marlboro oder Lucky Strike, wie wir heute oder Palmall die ganzen Sachen haben, sondern früher war das alles so jeder, der irgendwie ein Weizenfeld oder ein Tabakfeld irgendwie hatte, noch nebenbei hatte seine eigenen Kippen dabei verkauft. Und irgendwann kam ein pfiffiger Mann da drauf und hat gesagt, hey, besonders in den USA, ich mache da mal jetzt so einen Cowboy und einen Indianer so mit so einem kleinen Zettelchen so mit drin, die man sammeln konnte. Und dann gab es halt so 50, 60 verschiedene davon, die konnte man sammeln und die konnte man so irgendwie seinen Kindern dann geben, dass die sammeln konnten. Und es war schon vor 200 Jahren so gewesen, als es dann so losging. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis dann schon in den 20er Jahren in den USA die allerersten Sportler auf diesen Zigarettenpäckchen mit drauf waren. Besonders im Baseball, Carsten hat es schon gesagt, damals war Baseball in den USA wie heute eines der beliebtesten Sportarten überhaupt. Und man hat dort dann berühmte Baseballspieler mit in diese Karten reingemacht und so war es dann, dass es den ersten Hype um diese Karten um die 40er bzw. 50er Jahre dann eben gab. Dort wurden dann diese Karten auch einzeln verkauft. So zum Beispiel die berühmteste Karte aus der damaligen Zeit ist die von 1952, die Mickey Mantle Baseballkarte, welche dann damals für $1 verkauft worden ist. Und 10 Jahre später dann für $1,000 wieder gekauft worden ist. Woher kommt dieses Ganze? Für $1 kaufen, für $1,000 10 Jahre später verkaufen, ist einfach. Kindheitserinnerungen. Man darf das nicht unterschätzen. Also bei mir ist es natürlich auch so, mein Pokémon, bei Carsten ist es Magic-Karten. Bei mir ist es zum Beispiel auch Final Fantasy. Als großer Fan von Final Fantasy hat jetzt Magic auch eine Final Fantasy Edition rausgebracht. Und natürlich erinnert es mich an schöne Momente. Und ich habe den finanziellen Mehrwert heute drinne, dass ich mir das mehr leisten kann und bin auch bereit, höhere Summen für eine spezielle Karte auszugeben, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Und so ist leider auch schon damals in den 60er und 70er Jahren die allererste Blase geplatzt. Also es gab wirklich in den 60er Jahren eine Trading Card Blase. Die Unternehmen, die damals die Mickey Mantle und Baseball Karten produziert haben, haben sich gedacht, ach, die bringen wir einfach nochmal raus und produzieren. Und war nicht mehr limitiert. Und so gab es schon in den 60er Jahren den allerersten Preisverfall. Also die Karten, die sonst $1,000 gekostet haben, haben dann nur ein paar Cent gekostet. Die Freunde und die Spekulanten dort waren dann nicht begeistert darüber gewesen. Also wie mit allen Blasen hat sich danach wieder relativiert. Und der Markt der Trading Cards ist dann besonders in den 90er Jahren gewachsen. Zum Beispiel wurden 1990 in Amerika allein 18 Millionen Trading Cards verkauft. Der Markt damals war schon auf 21 Milliarden US-Dollar angestiegen. Ich meine, wir reden hier von 1990. 21 Milliarden war damals ein krasses Brett gewesen. Gleichzeitig war der Tauschwert oder der Tauschmarkt oder der Wiederverkaufswert, also wir reden jetzt hier nicht wirklich von Karten, die man original aus einer Box rausnimmt und dann aufmacht, sondern ich habe die rausgenommen und ich verkaufe die jetzt an den Carsten. Und ich habe das Pack für $5 gekauft und da war jetzt, besonders damals war Basketball, nicht mehr Baseball gewesen, Michael Jordan. Die Michael Jordan Rookie-Karte war halt der heilige Gral damals gewesen. Und Carsten sagt, ey, ich hätte die gerne, ich habe aber keinen Bock jetzt irgendwie mir die Packs zu kaufen und den vielleicht irgendwie drin zu haben. Dann habe ich Carsten gesagt, okay, gib mir $100 und dann kriegst du die Karte von mir. Und der Markt von Tauschen und Weiterverkaufen im selben Jahr, wie die Karten produziert waren, war damals schon ein Viertel so groß. Also wir reden hier wirklich schon über einen 6-Milliarden-Markt und konnte natürlich am Steigern gewesen. Diese waren dann auch so hin, dass es dann in die jüngere Generation reingeht und wo dann die nächste Blase geplatzt ist. Und die kennen wir wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören werden. Es war so um die 2020er herum. Während der Corona-Pandemie haben alle irgendwie in den Kellern geguckt, was für alte Karten sie noch haben. Und auf einmal sind sehr, sehr, sehr viele Michael Jordan-Karten aufgetaucht. Es sind sehr, sehr, sehr viele Pokémon-Karten aufgetaucht. Und dann sind haufenweise Hobby-Influencer darauf auf den Zug aufgesprungen und haben sündhaft teure Preise sehr prominent platziert. Und so war es dann 2022 wirklich Pokémon-Karten, die sonst 2-3 Wochen vorher für 4.000-5.000 Euro weggegangen sind, 6-stellige Beträge gegeben haben. Und diese Blase natürlich ist dann auch wieder geplatzt, dann ein Jahr später, dass dann die Karten wieder 4.000-5.000 Euro wert waren. Blöde daran war natürlich, dass viele Leute auch sich dann Karten in dieses Investment eingestiegen ist, wie bei Aktien halt so, alle reden darüber, steigt nicht ein, was wir auch immer sagen, irgendwie alle reden gerade über Gold. Höchstpreise und so, steigt mal ein, ist vielleicht gerade der Zeitpunkt, eher auszusteigen und später, wenn es wieder runtergegangen ist, dann eben einzusteigen oder wie viele auch eben gerade zur KI-Blase haben. Es ist vice versa das Gleiche mit dem Trading-Card-Markt. So ist es das auch als prominentes Beispiel. Im Jahre 2021 die Pikachu Illustrator-Karte, also sprich die allererste Pikachu-Karte, die von dem Illustrator, dem Maler von Pikachu, in einem sogenannten PSA-Rating, dazu komme ich gerade, für 5,2 Millionen Euro bei einer Auktion versteigert worden ist. Hier muss man sagen, warum sind das 5,2 Millionen Euro gewesen? Es ging, der Markt und die Produzenten haben erkannt, man muss mit Limitierungen arbeiten. Nicht jede Karte wird es unendlich oft geben. Es gibt zum Beispiel eine normale, wir bleiben beim Beispiel Pikachu, es gibt die normale Pikachu-Karte, dann gibt es die Pikachu-Karte, die so ein bisschen glänzt. Von der gibt es vielleicht nur 5.000, 6.000 auf der Welt. Dann gibt es die Pikachu-Karte, die im Dunkeln leuchtet. Von der gibt es nur 1.000 auf der Welt. Dann gibt es die Pikachu-Karte, die glänzt, leuchtet und noch irgendwie sich ein bisschen bewegt. Und davon gibt es nur 100 Stück in der Welt. Unternehmen wie Panini und Topps, das sind die größten Hersteller drin, haben erkannt, es macht total Sinn, das auch auf die Karte draufzuschreiben, wie oft oder wie wenig die Karte es dann eben nur noch gibt. Und die wurden gesammelt. Und dann gab es schon in den 90er Jahren Agenturen, die gesagt haben, hey, wir wissen alle, wie selten diese Karten sind und wir geben ein Zertifikat darauf, in welcher Kondition, also in welchem Zustand diese Karte ist. PSA ist da das erste Unternehmen gewesen, auch das Unternehmen, was weltweit am meisten anerkannt ist. Man schickt dort wirklich seine Karte ein und für $25 werden die sie dann begutachten. Danach wird die in so ein Stück Plastik gemacht, damit die schön sicher da drin ist. Und oben kriegt man ein offizielles Zertifikat mit einer eigenen Zertifikatsnummer, wo dann wirklich draufsteht, hey, die Karte ist in der Kondition von 0 bis 10, wobei 10 das Beste irgendwie drin ist. Und dort steht dann noch die Nummer, die Karte, und es wird dann auch offiziell dokumentiert. Also es gibt eine Datenbank von PSA, es gibt auch eine App dazu, dass wenn man die wiederverkaufen möchte oder irgendwie sagen möchte, dass es sein ist, dass man es immer nachweisen kann. Das ist also wirklich dann wirklich ein Investitionscode. Also wären wie ein Zertifikat damit drin. Und diese eine Pokémon-Karte war halt die Karte, die halt vom Schöpfer halt von Pikachu produziert worden ist und die war zu bekommen damals in einem Turnier. Aber gleichzeitig dieses System von, es gibt unendlich viele Karten, es gibt nur 1000 Karten, es gibt nur 10.000 Karten, es gibt nur 199 Karten, es gibt nur eine Karte. Dieses System ist mehr oder minder etabliert in allen Bereichen. Sei es jetzt Sportkarten, sei es Pokémon-Karten, sei es Yu-Gi-Oh!-Karten etc. Die Limitierung gibt es mal drin. Und dadurch entsteht auch Wert, weil viele Leute wollen natürlich diese aus Fanseiten heraus diese Karte haben. Neuestes Beispiel da drin, Herr der Ringe, gab es ein Set raus und es gab natürlich nur einen Ring. Und diese Ringkarte hat wirklich ein Amerikaner dann gezogen gehabt und einer der größten Herr-der-Ringe-Fan, ein Schauspieler, Namen wir jetzt nicht sagen möchten, war dazu bereit, einen kleineren Millionenbetrag für die Karte zu bezahlen, ohne Rating, ohne nix. Er wollte die einfach nur haben und hat sie dann dort eben abgekauft. Wie wir auch hier reden, und da wird Carsten jetzt gleich einsteigen. Carsten, was war die wertvollste Magic-Karte denn je gewesen?
Boah, also ich weiß es nicht, aber weil ich ja damals das gespielt habe und da gab es eine Karte, die war besonders wertvoll. Ich glaube, dass die weiterhin besonders wertvoll ist, der Black Lotus.
Der Black Lotus, genau. Die Black Lotus Karte, wenn man die nämlich von 1993 in der Alpha-Version hat, mit einem PSA 10er Rating. Also wie gesagt, wir reden hier, man braucht wirklich dieses von einer Agentur, dass die bestätigt, diese Karte ist wirklich in super Kondition. Mit diesem Zertifikat kann man in etwa 500.000 Euro heutzutage dafür erzielen bei Auktionen mit drin. Steigend und fallend natürlich, das ist immer so ein Mittelwert mit drin. Bis heute ist die teuerste je verkaufte Karte die Mickey Mantle Karte, von der ich erzählt habe, von 1952. Es gibt weltweit nur eine einzige Karte, die ein 9,5er Rating hat, also nicht mal das höchste Rating. Und die ist vorletztes Jahr für 12,6 Millionen Euro verkauft worden. Also eine der allerersten Trading Cards, die es gegeben hat. In absoluter Kondition wie sonst was. Nach über 70 Jahren kriegt man mal 12 Millionen dafür. Es gibt immer mal wieder so einzelne Karten von Spielern, die da auch ausreißen, wie beim Football mit Patrick Mahomes oder LeBron beim Basketball, wenn man da seine Rookie-Karte findet, einen guten Rating. Aber das sind natürlich Peaks-Sachen. Man muss aber auch hier sehen, dass immer wieder so in den Hype-Phasen, wie mit den Aktien mit drin, wenn man diese Karte zu einem bestimmten Hype, sei es der Spieler hört gerade mit seiner Karriere auf oder die haben ein gutes Jahr oder irgendwelche Influencer pushen da gerade den Markt drauf, weil sie die ganze Zeit da in ihren Instagram-Stories dann so machen, es ist der beste Zeitpunkt, auszusteigen statt einzusteigen.
Ja, also das sind erstmal krasse Zahlen, die dafür so ein bisschen Papier über den Tisch gehen. Jetzt sind wir ja so ein Investment-Podcast und der erste Tipp ist natürlich für alle, die jemals Magic gespielt haben, Panini-Bilder gesammelt haben, Fußballkarten gesammelt haben, ist jetzt der Zeitpunkt, auf den Speicher hochzugehen oder in den Keller und die Kartons rauszuholen. Und bei mir, der Ben hat mich auf die Geschichte vor 2 Jahren mal gebracht. Bei mir auf dem Balkon stehen immer noch meine Magic-Karten, die irgendwie entlüften, weil die alle nach Muff gerochen haben. Das geht zum Glück wieder raus. Also schaut mal, was da ist. Ben und ich haben da auch mal geguckt. Leider hat man noch keinen Knaller gefunden. Die Frage wäre jetzt, Ben, was würdest du sagen, wie jetzt, außer dass man in den Keller oder auf den Speicher geht, wie fängt man denn da an irgendwie?
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt der Frage. So wie es auch bei mir angefangen hatte. Ich habe mich sehr für American Football interessiert, am Wochenende immer das Spiel geguckt und habe dann irgendwann gesehen, hey, davon gibt es ja Trading Cards. Und das ist dasselbe wie bei Aktien. Sachen, die einem gefallen, die man selbst gut findet, die man sich mit denen man identifizieren kann, da kann man einsteigen. Die Sache ist die bei Trading Cards, es gibt ja mehr oder minder schon in allen Bereichen irgendwelche Trading Cards, sei es von Computerspielen, sei es halt diese klassischen Spiele, sei es eben im Sport mit drinne. Dort kann man einfach mal in den Zeitungskiosk gehen, die verkaufen ja mittlerweile alle irgendwelche. Oder man geht einfach zu großen Händlern, wie Blow-Up Cards zum Beispiel, und kauft sich ein paar Packs drinne. Aber auch hier, nicht überraschen lassen, es gibt Packs für 1-2 Euro, aber es gibt auch Packs für ein paar tausend Euro. Wo liegt hier wieder der Unterschied? Und das liegt in der Limitierung her mit drin. Denn in den Packs für 1-2 Euro sind nicht garantierte Karten drin. Also sprich, wenn man ein Pack kauft, welches wirklich 10, also ich glaube das teuerste ist Illusionist One-Touch Pack, da sind 4 Karten drin, aber diese 4 Karten gibt es maximal nur 10 Mal auf der Welt. Also es ist schon garantiert, dass so seltene Karten dort mit drin sind. Man kann natürlich auch die Packs für ein paar Dollar kaufen, dort ist aber nicht garantiert, dass da irgend so eine Karte mit drin ist, deswegen auch die unterschiedlichen Einkaufspreise. Was man hier aber eben machen sollte, ist am Anfang ganz kleines Geld, eine Sache, die man irgendwie cool findet, und macht es nicht alleine. Also ich mache es zum Beispiel gern mit der Familie, dass wir dann so am Wochenende zusammensetzen, was aufreißen, und ich nutze es ja, und jetzt kommt hier so der moralische Erziehvater so ein bisschen um die Ecke, um auch meinen Sohn zu zeigen, hey, passt damit ein bisschen auf, das ist jetzt nicht einfach nur so zum Spielen, sondern da ist auch ein Wert dahinter, um ihm ein bisschen mit was zu vermitteln und gemeinsame Zeit natürlich zu verbringen und ein gemeinsames Erfolgserlebnis.
Mach auch nochmal den moralischen Erziehvater, weil du das so schön sagst, das ist natürlich auch so ein Ding, das ähnelt, oder ich sag mal anders, das ist kein Unterschied zu irgendwelchen Lootboxen, die ihr euch irgendwo kaufen könnt. Ne? Also das ist schon so, da können wertvolle Karten dabei sein, die Chancen sind aber jetzt nicht so riesig. Das heißt, das Thema muss euch wirklich rocken. Ne? Also für mich war es ja damals so, dass der Vorteil von so einer Magic-Karte oder einer Yu-Gi-Oh! Oder ich weiß gar nicht, ob Yu-Gi-Oh! Überhaupt noch Thema ist oder Pokémon, ist, dass wenn du da lauter schrottige Karten ziehst oder Karten, die nicht wertvoll sind, dann kannst du damit immer noch spielen. So. Aber bei so Football-Karten, da sitzt du halt drauf und es sagt dir vielleicht auch nichts. So. Das heißt, das Thema sollte euch wirklich begeistern und ihr solltet auch irgendwie ja euch damit ein bisschen auskennen, so weil es euch eben flasht, ja, also dass man weiß, was bedeutet es, einen Erling Haaland zu ziehen beim Fußball, anstatt irgendwie, keine Ahnung. Von daher, das sollte euch begeistern und das sollte euch irgendwie Spaß machen. Und das, was ich halt faszinierend fand bei Ben, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, dass der dann halt wirklich, weil er sich so begeistert hat dafür, dass er dann irgendwie auch auf eBay gehen konnte und gesehen hat, wenn da Karten weniger wert sind. Ne? Da ist es dann halt schon wieder so ein bisschen wie auch an der Börse. Man beschäftigt sich mit dem Thema, man weiß genau, wann ist eine Aktie unterbewertet, wann ist sie überbewertet, wo ist noch Potenzial, sowas. Und das ist ja auch unser Thema hier, dass wir euch begeistern wollen dafür, eure Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Und da ginge es sozusagen spielerisch. Also das, was zum Beispiel der Aktienmax, schöner Gruß geht raus, macht, sich wirklich intensiv mit den Aktien auseinanderzusetzen, mag für den einen oder anderen total trocken sein, ja. Aber ich bin Fußballfan und du kannst mir irgendeinen Spieler von irgendeinem Verein sagen und ich kann dir höchstwahrscheinlich sagen, was der wert ist und was seine letzten 3 Vereine waren und wie viel er für den neuen Verein gekostet hat. Und das sind halt eben die Themen.
Genau. Auch nochmal, denkt dran, es ist kein Glücksspiel, aber dadurch, dass die Limitierung dort mit drin ist, ist es nicht gegeben, dass man daraus immer ein Investment zieht. Ja, ein Totalverlust ist gering, weil irgendjemand sucht immer irgendeine Karte, man kriegt es für ein paar Euro noch los, was aber auch ein gutes Learning natürlich drauf ist, weil der beste, jetzt nochmal irgendwie so ein Satz, die beste Rendite erzielt man immer beim Einkauf und nicht beim Verkauf. Weil es gibt auch bestimmte Packs, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist. Aber da bist du schon wieder im Thema drin. Dann sind wir wieder genauso mit den Aktien. Ein Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf, Trading Cards werfen keine Dividenden ab. Ja, also wie wenn man irgendwelche Dividendenaktien hält oder ETFs, die thesaurierend ist, dass man am Ende des Jahres immer wieder ein bisschen was zurückbekommt, egal wie der Kurs steigt. Das kriegst du bei Trading Cards nicht. Was du bekommst, ist der Fun-Faktor natürlich mit drin. Und dieses eben zu machen. Wem würde ich es jetzt empfehlen? Jungen Eltern, die vielleicht ihren Kindern irgendwie noch ein bisschen was mitgeben wollen, irgendwie mal ab und zu mal was zusammen zu öffnen, denen auch zu zeigen, hey, guck mal, das ist wertvoll, pack die mal in so einen Top-Loader rein, also schon ein Stück Plastik, damit da nichts mit rum ist, oder mit denen kannst du spielen, oder man auch zusammen dann die Spiele zu spielen. Ich meine, Trading Cards am Ende ist alles immer irgendein Spiel dahinter. Hat man eine schöne gemeinsame Zeit, was ist die größte Rendite des Lebens ist, glückliches Leben und gemeinsame schöne Zeiten zu haben. Ach, schön. Ja, Schmidti, ja. Aber wäre der Fun-Faktor nicht da und wäre auch mein Hobby zu dem Sport in der Kombination mit meiner Familie drin, hätte ich es auch nie gemacht. Oder ich hätte es einmal gemacht, hätte vielleicht jetzt nicht den Erfolgserlebnis dann drinne gehabt und hätte es auch dann wieder sein lassen mit drin. Aber durch das beides kombiniert ist und auch immer wieder mal was bei eBay verkaufe, irgendwelche Karten, die ich nicht behalten möchte und dann ein paar Euros zurückbekomme und das Hobby sich dadurch auch ein bisschen selbst finanziert, super.
Genau. Und außerdem, was ich halt spannend fand, ich war dann ja mal mit Ben unterwegs, weil das bei mir in der Nähe war, wenn man mal in so einen Laden geht. Und meiner Meinung nach gibt's halt nichts Cooleres als Nerds. So, das ist das, du kamst da rein, da wurden halt so verschiedene Karten gehandelt. Das war wie so eine Folge Big Bang Theory, wenn sie in den Comicladen gehen, so. Und das sind halt irgendwie auch, ne, ich glaube, manche Leute rümpfen ja bei so Typen die Nase. Ich finde die immer so super cool, weil die halt irgendwie sich total auskennen und irgendwie auch so total begeistert sind für ihr Hobby. Bei Magic ist ja noch krasser, weil die Leute spielen dann gegeneinander, geht auf Turniere, du siehst diese Läden, wenn ihr aus Berlin kommt, bei uns ist das hier in Friedrichshain auf der Frankfurter Allee, ist irgendwie so ein riesiger Laden und dann ist der in der Pettenkofer Straße ist so ein Laden, also das ist jetzt wirklich ein sehr lokaler Podcast gerade, aber es ist halt auch eine Community, in die man da reinkommt und dadurch macht das halt irgendwie gemeinsam Spaß. Ist es jetzt irgendwas, wo man hingehen kann und sagen kann, hier so und so viel Rendite ist zu erwarten? Ich glaube eher nicht, aber es ist auf jeden Fall Rendite drinne. So, und wenn man halt hingeht und sagt, hier, ich lege da mein Geld an oder ich habe diese Karten und lege die beiseite und ich sehe das als langfristig, ist auf jeden Fall eine Geschichte und man kann darüber sehr viel auch übers Trading an der Börse lernen.
Gut, ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss. Dann würden wir jetzt mal sagen, wer sich daran informieren möchte oder weitere Informationen ziehen möchte, der wirklich Interesse hat, der sollte es bei YouTube mal eingeben, weil das ist schon sehr entertaining, auch wenn manche diese Packs aufmachen und dann was Geiles ziehen. Bitte bedenkt, bei den YouTube-Videos, die machen immer nur geiles Zeug auf, weil du willst nicht sehen, wie sie Nieten aufmachen. So, ja. Und in diesen Laden zu gehen, gibt es bei Google einfach einen. Mittlerweile in jeder größeren Stadt gibt es mindestens einen von diesen Läden oder am Bahnhofskiosk, die verkaufen die Sachen auch mit drinne. Und nehmt es einfach mit, wenn es euch interessiert. Ey, super. Und ich sag's euch, ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Spaß haben und ihr werdet überrascht sein, was für coole Karten es gibt. Es gibt wirklich richtig schöne, coole Karten. Mal sagen, wir machen jetzt einen Abschluss hier zur Folge 31.
Ja. Sehr gut, wir haben ja auch die Lebensweisheit, ist jetzt auch dabei, so, es gibt nichts Besseres als Glück im Leben oder was auch immer das war. Ich wünsche euch eine gute Woche und wenn euch das Thema interessiert und da würden wir jetzt gerne mit euch austauschen, wir aktivieren die Leute immer mal zu kommentieren und so, macht keiner, aber erzählt uns mal, was ihr so anlegt, wird uns interessieren und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Nächste Woche ist der Flo dran mit dem Thema Immobilien. Und da ist es auch natürlich alles außer Aktien ein großes Thema. Wir freuen uns drauf.